Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
ARD Retro veröffentlicht Originalbeiträge, die Denkweise und Sprachstil der 1940er, 50er und 60er wiedergeben.
Ein Augusttag des Jahres 1963 in Washington. Wieder einmal, wie so oft zuvor und wie noch manches Mal danach, waren die Blicke der amerikanischen Bürger auf die Hauptstadt gerichtet. Aber diesmal galt die Aufmerksamkeit von Millionen Rundfunkhörern und Fernsehzuschauern nicht dem Weißen Haus, dem Kapitol, den Ministerien und Botschaften. Diesmal umsäumten Kameras und Mikrofone das weite Feld vor dem steinernen Bildnis Abraham Lincolns, wo sich zu dieser Stunde über 200.000 Menschen versammelten. Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika, Farbige und Weiße. Unter ihnen waren Senatoren, Abgeordnete und Staatssekretäre, Bischöfe und Rabbiner. Aus den Lautsprechern tönten die Lieder, die die mehr als 200.000 Menschen während ihres Marsches durch Washington gesungen hatten. Lieder der amerikanischen Negerbewegung, die den Sieg der Freiheit verkündeten. Sie waren von weit her gekommen, aus den Straßenschluchten Harlems und von den Schlachthöfen Chicagos, aus Mississippi, Kalifornien, Alabama und Florida. Sie lagerten an diesem 28. August 1963 vor dem Denkmal Lincolns und hörten die Reden derer, die diesen Marsch auf Washington, diese Demonstration für die amerikanischen Neger und jedermanns Recht auf Arbeit geplant hatten. Und nun wurden sie daran erinnert, dass fast 3,5 Jahrhunderte zuvor die ersten Negersklaven den Boden der neuen Welt betreten hatten, dass eine lange Periode der Sklaverei folgte und dass endlich mit Präsident Lincolns Proklamation vom 1. Januar 1863, wonach hinfort kein Mensch mehr eines anderen Menschen Sklave sein dürfe, das Ende dieser dunklen Zeit gekommen zu sein schien. Dann aber wurden sie erinnert an die lange, hoffnungsvolle und zugleich enttäuschende Periode der Rekonstruktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, an die fortschreitende Emanzipation der Neger im Norden der USA, an den sozialen Fortschritt, aber auch an Lynchjustiz, Arbeitslosigkeit und neue Rassenkämpfe. Erinnert wurde an den farbigen Diplomaten und Friedensnobelpreisträger Dr. Ralph Bunche, den die USA in das Generalsekretariat der Vereinten Nationen entsandt hatten, und auch an den Studenten James Meredith, dem erst Bundestruppen den Zutritt zur Universität von Mississippi erzwungen hatten. Vorbilder und Märtyrer auf dem langen Wege bis zur Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß in den Vereinigten Staaten. Der Höhepunkt der Kundgebung war die Rede eines 34-jährigen Baptistenpfarrers aus Atlanta im Staate Georgia.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
Die größte Freiheitsdemonstration in der Geschichte der Vereinigten Staaten. So nannte Dr. Martin Luther King diesen Marsch auf Washington. Er wandte sich um zu dem steinernen Bildnis Abraham Lincolns und erinnerte an dessen Proklamation 100 Jahre zuvor, die die lange Nacht der Gefangenschaft wie ein Blitzstrahl erhellt habe. Aber 100 Jahre danach sei die Befreiung der amerikanischen Neger noch nicht vollendet.
But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled.
100 Jahre danach wird das Leben der Neger düster gelähmt durch die Fesseln der Rassentrennung und durch die Schande der Diskriminierung. 100 Jahre danach.
In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds.
Um den Platz, der uns zusteht, zu gewinnen, dürfen wir nicht Unrecht tun. Lasst uns unseren Durst auf Freiheit nicht dadurch stillen, dass wir aus dem Becher der Bitterkeit und des Hasses trinken.
We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protest.
Wir müssen unseren Kampf ehrenvoll und diszipliniert führen. Wir dürfen nicht zulassen, dass unser schöpferischer Protest in Gewalttätigkeit ausartet.
Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force.
Immer und immer wieder. Wir müssen uns zu würdiger Größe erheben, um der physischen Gewalt mit Seelenstärke zu begegnen.
The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all.
Die wunderbare neue Kampfkraft, die die Negergemeinschaft beseelt, darf nicht zu einem Misstrauen allen weißen Menschen gegenüber ausarten. Denn viele unserer weißen Brüder haben eingesehen, wie es ihre Teilnahme an der heutigen Kundgebung beweist, dass ihr Schicksal mit dem unseren eng verbunden ist.
They have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot.
Sie haben eingesehen, dass Ihre Freiheit unauflösbar mit unserer Freiheit verbunden ist. Wir können unseren Weg nicht allein gehen, aber während wir schreiten, geloben wir, immer und stetig vorwärts zu gehen. Wir können nicht mehr zurück.
Der Mann, der diese Worte sprach, war den Bürgern der Vereinigten Staaten längst kein Unbekannter mehr. Martin Luther King war der anerkannte Sprecher von Millionen amerikanischen Negern, deren Forderungen und Wünsche er an jenem 28. August 1963 Präsident Kennedy im Weißen Haus vortrug. Als Sohn einer Baptistenfamilie aus Georgia im Süden der USA hatte er früh erfahren müssen, was es bedeutete, ein Farbiger zu sein. Er hat die Geschichte seines Lebens selbst erzählt.
3 oder 4 Jahre lang waren 2 weiße Jungen und ich unzertrennliche Spielkameraden gewesen. Ihre Eltern besaßen in Atlanta, unserem Haus gegenüber, ein Geschäft. Da geschah es plötzlich, dass diese mir jedes Mal, wenn ich die Jungen zum Spielen abholen wollte, sagten, sie könnten nicht mit mir spielen. Die Eltern sagten das nicht unfreundlich, sie machten nur Ausflüchte. Schließlich fragte ich meine Mutter deswegen. Alle Eltern sehen sich eines Tages einmal dem Problem gegenübergestellt, ihrem Kinde das Geheimnis des Lebens zu erklären. Ebenso unausweichlich kommt für die Negereltern der Augenblick, wo sie ihrem Kinde die Tatsache der Rassentrennung klarmachen müssen. Meine Mutter nahm mich auf den Schoß und erzählte mir von der Sklaverei, die mit dem Bürgerkrieg ihr Ende gefunden hatte. Sie versuchte, das System in den Südstaaten, die getrennten Schulen, Gasthäuser, Theater, Wohnungen, die Schilder für Weiße und Farbige an Trinkbrunnen, Wartezimmern, Waschräumen, mehr auf die sozialen Verhältnisse zurückzuführen als auf eine natürliche Ordnung. Dann sagte sie die Worte, die fast jeder Neger hört, noch ehe er die Ungerechtigkeit begreift, durch die sie entstanden sind. Du bist ebenso gut wie jeder andere. Ich erinnere mich, wie ich eines Tages, als ich noch klein war, mit meinem Vater einen Schuhladen im Geschäftsviertel der Stadt besuchte. Wir hatten uns auf die ersten leeren Stühle vorn im Laden gesetzt, als ein junger Angestellter auf uns zukam. »Ich will Sie gern bedienen«, murmelte er höflich, »aber gehen Sie doch bitte dort hinten auf die Plätze.« »Wir haben an diesen Plätzen hier nichts auszusetzen«, sagte mein Vater, »wir sitzen hier sehr bequem.« »Es tut mir leid«, antwortete der Angestellte, »aber hier kann ich Sie nicht bedienen.« »Nun, entweder kaufen wir unsere Schuhe hier, wo wir sitzen, oder wir kaufen gar keine«, gab mein Vater zur Antwort. Darauf nahm er mich bei der Hand und ging mit mir aus dem Laden. Das war das erste Mal, dass ich meinen Vater so zornig gesehen hatte. Ich höre ihn immer noch vor sich hinsprechen. Ich werde dieses System nie anerkennen, ganz gleich, wie lange ich unter ihm leben muss.
Der junge Martin Luther King war nicht bereit, das System der Rassentrennung hinzunehmen. Er studierte Theologie, zuletzt an den Universitäten Harvard und Boston. Man prophezeite ihm eine glänzende wissenschaftliche Laufbahn. Als er seine philosophische Doktorarbeit vorbereitete, erhielt er verlockende Angebote von 3 Universitäten und 2 Gemeinden im Norden. Aber er entschied sich, gemeinsam mit seiner Frau Coretta in den Süden zurückzukehren.
Wir kamen zu der Überzeugung, dass wir so etwas wie eine moralische Verpflichtung hätten, dorthin zurückzukehren, wenigstens für ein paar Jahre. Schließlich war ja der Süden unsere Heimat. Trotz seiner Unzulänglichkeiten liebten wir ihn und wollten gern etwas zur Lösung der Probleme beitragen, die uns als junge Menschen so stark beschäftigt hatten. Wir wollten nicht als gleichgültige Zuschauer abseits stehen.
Im September 1954 wurde Martin Luther King Pastor an der Baptistenkirche in der Dexter Avenue in Montgomery im Staate Alabama. Montgomery war einst das politische Zentrum der Südstaaten gewesen, die sich aus der Union zu lösen suchten. Hier hatte Jefferson Davis 1861 seinen Eid als Präsident der konföderierten Südstaaten geschworen. Montgomery nahm keine Kenntnis von dem Urteil des obersten Bundesgerichts der Vereinigten Staaten, das im Mai 1954 die Rassentrennung in den Schulen als verfassungswidrig aufgehoben hatte. Neger und Weiße lebten in getrennten Gemeinschaften.
Freilich begegneten sie sich als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Sie fuhren zusammen zur Arbeit, jedoch scharf abgegrenzt, jeder in einem anderen Teil des Busses.
Nichts deutete darauf hin, dass Martin Luther King nach kaum mehr als Jahresfrist die Augen der ganzen Welt auf diese Stadt Montgomery lenken sollte. Zunächst widmete er sich mit großem Eifer seiner Gemeinde. Er gründete ein Aktionskomitee für soziale und politische Fragen, das den Negern helfen sollte, sich als Wähler registrieren zu lassen. Außerdem wurde er Mitglied eines Rates zur Förderung zwischenmenschlicher Beziehungen, in dem weiße und farbige Einwohner Montgomerys zusammenwirkten.
Als einzige Gruppe in Montgomery hielt der Rat die unbedingt notwendigen Verbindungskanäle zwischen den Rassen offen. Die Menschen hassen sich oft, weil sie sich voreinander fürchten. Sie fürchten sich voreinander, weil sie sich nicht kennen. Sie kennen sich nicht, weil sie nicht miteinander verkehren können. Sie können nicht miteinander verkehren, weil sie getrennt sind.
Die Negergemeinschaft von Montgomery, das merkte King bald, war in sich zerstritten. Die meisten ihrer Glieder nahmen die ihnen gesetzten Schranken der Willkür mit resignierender Teilnahmslosigkeit hin. Auch viele der Negergeistlichen verharrten in stummer Passivität. Martin Luther King hatte einen anderen Begriff von seinem geistlichen Amt.
Religion im besten Sinne des Wortes befasst sich nicht nur mit Dingen, die den Menschen im Augenblick beschäftigen, sondern auch mit dem Letzten, dem man nicht entrinnen kann. Tut eine Religion das nicht, so ist sie nur noch ein ethisches System, in dem die Zeit, die Ewigkeit völlig verschlingt und Gott nur ein bedeutungsloses Produkt menschlicher Einbildung ist. Wahre Religion muss sich aber auch um die sozialen Verhältnisse der Menschen kümmern.
Es gab manches in Montgomery, das die Würde seiner schwarzen Bewohner verletzte. Aber als besonders entwürdigend empfand der junge Prediger der Kirche in der Dexter Avenue die Rassentrennung in den öffentlichen Bussen, deren Fahrgäste zu drei Vierteln Neger waren. Sie mussten vor leeren Sitzen, die den Weißen reserviert waren, stehen. Waren bereits alle Plätze besetzt, so mussten sie ihre Sitze für die zusteigenden weißen Fahrgäste räumen. Am 1. Dezember 1955 bestieg Mrs. Rosa Parks, eine farbige Näherin, müde und erschöpft von langer Arbeit, im Stadtzentrum Montgomerys den Cleveland Avenue Bus. Als sie sich auf einen der für weiße Fahrgäste reservierten Plätze setzte, befahl ihr der Busführer in barschem Ton, nach hinten zu den übrigen Negern zu gehen. Dort waren alle Plätze besetzt. Mrs. Parks weigerte sich und wurde verhaftet.
Damit, dass sich Mrs. Parks weigerte, nach hinten zu gehen, gab sie unerschrocken zu erkennen, dass sie es satt hatte. Diese Weigerung war der ganz persönliche Ausdruck einer ewigen Sehnsucht nach menschlicher Würde und Freiheit.
Noch in derselben Nacht verbreitete sich die Kunde von Mrs. Parks Verhaftung. Am nächsten Tag versammelten sich in der Kirche Pastor Kings die führenden Persönlichkeiten der Negergemeinschaft. Es fiel das Wort Boykott, Busstreik.
Sofort wurden von allen Seiten Fragen gestellt. Wie lange soll der Protest dauern? Wie soll der Plan in der Stadt weiter propagiert werden? Wie sollen die Leute zu und von ihren Arbeitsplätzen befördert werden?
Flugblätter forderten die Neger von Montgomery auf, vom Morgen des 5. Dezember an keinen öffentlichen Bus mehr zu benutzen. Würden die Neger diesem Aufruf folgen? Nie zuvor hatte es eine solche Aktion gegeben.
Wir erwachten am Montagmorgen früher als sonst. Um 5.30 Uhr waren wir fertig angezogen. Der Tag des Protestes war da und wir hatten uns vorgenommen, uns den ersten Akt des Dramas, das sich nun abspielen sollte, anzusehen. Da sich wenige Meter von unserem Haus entfernt eine Bushaltestelle befand, konnten wir den Beginn beobachten. Der erste Bus musste ungefähr um 6 Uhr vorbeikommen. Wir warteten also eine endlos scheinende halbe Stunde. Ich trank gerade in der Küche meinen Kaffee, als ich Coretta rufen hörte: »Martin, komm schnell!« Ich stellte meine Tasse hin und rannte ins Wohnzimmer. Freudig erregt zeigte Coretta auf einen langsam abfahrenden Bus. Er ist leer. Ich konnte es kaum fassen. Die South Jackson-Linie, die an unserem Haus vorbeiführte, beförderte mehr Neger als die anderen in Montgomery. Und dieser erste Bus war gewöhnlich mit Hausangestellten besetzt, die zu ihren Arbeitsstellen fuhren. Wir warteten nun gespannt auf den nächsten Bus. Nach 15 Minuten fuhr er die Straße entlang, leer wie der erste. Ein dritter kam und auch er war leer, bis auf 2 weiße Fahrgäste. Ich sprang in meinen Wagen, fuhr fast eine Stunde lang kreuz und quer durch alle größeren Straßen und besah mir jeden vorüberfahrenden Bus. Während dieser Spitzenverkehrszeit am Morgen zählte ich nur 8 Neger in den Autobussen. Ich jubelte. Statt der erhofften 60% waren es fast 100%, die sich an dem Protest beteiligten. Ein Wunder war geschehen. Die schlafenden, teilnahmslosen Neger waren erwacht.
Noch am gleichen Tag konstituierte sich ein Komitee zur Organisation des Busboykotts. Martin Luther King wurde Vorsitzender. Am Abend versammelten sich unzählige Neger in einer Baptistenkirche und beschlossen, den Streik so lange fortzusetzen, bis die Busgesellschaft bereit war, allen Fahrgästen höfliche Behandlung zuzusichern, sie in der Reihenfolge, in der sie kamen, Platz nehmen zu lassen. Und zwar Neger von hinten nach vorn, Weiße von vorn nach hinten. Und schließlich auf den vornehmlich von Negern benutzten Linien auch farbige Busfahrer einzusetzen.
Kein Historiker und kein Soziologe wird das, was in dieser Versammlung geschah, richtig beschreiben und deuten können. Man muss es erlebt haben, um es verstehen zu können. Die Geschichte von Montgomery ist die Geschichte von 50.000 Negern, die statt müder Herzen lieber müde Füße haben und so lange laufen wollten, bis die Mauern der Rassentrennung endlich von der Macht der Gerechtigkeit niedergerissen waren.
Was jetzt folgte, glich der Arbeit eines Generalstabes. Tausende von Negern mussten morgens und abends zu ihren Arbeitsplätzen transportiert werden. Anfangs waren die Neger-Taxis bereit, ihre Preise denen der Busgesellschaft anzugleichen. Aber die von den Anhängern der Rassentrennung beherrschte Stadtverwaltung grub eine alte Verordnung aus, der zufolge die Taxis verpflichtet waren, einen Mindestfahrpreis zu erheben. Daraufhin gründeten die Neger einen Autopool mit fast 300 Privatwagen. Sie arbeiteten ein Fahrsystem mit Transportrouten und Haltestellen aus. Die Kirchen waren den ganzen Tag über geöffnet, damit Wartende nicht in der Kälte stehen mussten.
Die weiße Gegenseite war so beeindruckt von diesem Wunder einer schnellen Organisation, dass sie in einer Versammlung ihrer Bürgerräte zugeben musste, dass der Pool mit militärischer Genauigkeit arbeitete. Aber die Neger waren so von dem Geist des Protestes durchdrungen, dass sie es manchmal sogar vorzogen, zu Fuß zu gehen, auch wenn sie hätten fahren können. Das Laufen war für viele eine symbolische Handlung geworden. Einmal hielt ein Poolfahrer neben einer älteren Frau, die offensichtlich nur mit Mühe ihren Weg dahin lief. »Steig ein, Großmutter«, rief er. »Du brauchst nicht zu laufen.« Sie winkte ab. »Ich laufe nicht für mich«, erwiderte sie. »Ich laufe für meine Kinder und Kindeskinder.« Und sie setzte ihren Heimweg zu Fuß fort.
In anderen Fällen hielten weiße Arbeitgeber es für geraten, ihre Angestellten, mit denen sie persönlich vertraut waren, von deren Heim abzuholen und abends zurückzubringen. Aus allen Teilen Amerikas meldeten sich Stimmen der Ermutigung. Spenden flossen nach Montgomery. Ein hauptamtliches Büro unterstützte Dr. King. Tag und Nacht läutete das Telefon, kamen Anfragen, mussten Zweifel bedacht werden. Zweimal in der Woche versammelten sich die Neger in den Kirchen. Konfessionelle Unterschiede hatten ihre Bedeutung eingebüßt.
Wesentliche Bestandteile der Massenversammlungen waren die Freiheitslieder. In gewissem Sinne sind wirklich sie die Seele der Bewegung und mehr als nur Anwendung kluger Worte zur Anfeuerung eines Feldzuges. Sie sind Bearbeitungen jener Lieder, die die Sklaven sangen. Lieder der Trauer, Schreie der Freude, Kampfgesänge und die Hymnen unserer Bewegung. Ich hörte, wie man ihren Rhythmus und ihren Takt pries, aber wir in der Bewegung wurden vom Text inspiriert. Erwachte heute Morgen und dachte an nichts als an Freiheit. Die Bewegung wurde von Anfang an von einer grundlegenden Idee geleitet. Man hat diese Idee als gewaltlosen Widerstand, Non-Cooperation oder passiven Widerstand bezeichnet. Aber in den ersten Tagen des Protestes wurde keiner dieser Ausdrücke gebraucht. Das Schlagwort, das man am häufigsten hörte, war christliche Liebe. Es war mehr die Bergpredigt als die Lehre vom passiven Widerstand, die die Neger von Montgomery dazu inspirierte, in würdiger Form für ihre soziale Gleichberechtigung zu kämpfen. Es war Jesus von Nazareth, der sie anfeuerte, mit den Waffen der Liebe zu kämpfen. Im Laufe der Zeit begann sich jedoch der Einfluss Mahatma Gandhis bemerkbar zu machen. Leute, die bisher nie von dem kleinen braunen Heiligen aus Indien gehört hatten, sprachen von ihm wie von einem alten Bekannten. Der gewaltlose Widerstand wurde die Methode, nach der die Bewegung arbeitete. Die Liebe war die tragende Idee, die alles ordnete. Mit anderen Worten, der Geist und die Beweggründe kamen von Christus. Die Methode kam von Gandhi.
Hatten die Anhänger der Rassentrennung zunächst darauf gebaut, Regen und Frost würden die Neger schon in die Busse zurücktreiben, so sahen sie sich getäuscht. Verhandlungen begannen, sie blieben ergebnislos, Gerüchte wurden ausgestreut. Schließlich ordnete die Stadtverwaltung Verhaftungen an. Auch Dr. King wurde festgenommen und erst nach Hinterlegung einer Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Drohbriefe häuften sich. Am 30. Januar 1956, 8 Wochen nach Streikbeginn, warfen Extremisten eine Bombe auf Dr. Kings Haus.
Unsere weißen Freunde zeigten, dass sie uns gern helfen wollten. Oft riefen sie Coretta an, um ihr ein paar ermutigende Worte zu sagen. Als das Haus bombardiert worden war, kamen sogar unbekannte Weiße, um uns ihr Bedauern auszudrücken. Hin und wieder brachte die Post Briefe von Weißen aus Montgomery, in denen es hieß: Kämpft weiter, wir stehen 100%ig hinter euch. Häufig waren diese Briefe einfach mit »Ein weißer Freund« unterzeichnet.
Aus Tagen wurden Wochen, aus Wochen Monate. Die Neger riefen das Bundesdistriktsgericht an. Und am 4. Juni 1956 sprach dieses Gericht sein Urteil. Das Gesetz des Staates Alabama, das die Rassentrennung in öffentlichen Verkehrsmitteln anordnete, wurde als verfassungswidrig verworfen. Die Anwälte von Montgomerys Stadtverwaltung legten Berufung ein. Aber gegen Ende des Jahres 1956 wies das oberste Bundesgericht ihren Einspruch zurück. Die Streikenden hatten gesiegt. Sie sangen das Lied, das inzwischen so etwas wie die Hymne der Bewegung Dr. Martin Luther Kings geworden war. »We shall overcome, black and white together.« »Wir werden unser Ziel erreichen, schwarz und weiß gemeinsam.« Der Erfolg des Busboykotts in Montgomery ermutigte die Negergemeinschaften in anderen Städten des Südens. Sitzstreiks sollten die Aufhebung der Rassentrennung in Gaststätten, Imbissstuben, Bibliotheken, Kirchen und Parks erzwingen. Nicht immer waren die Demonstranten so ausdauernd und geduldig wie die Neger von Montgomery. Dr. King reiste durch das ganze Land, um seine Freunde davon zu überzeugen, dass Gewaltlosigkeit keine einfache, leicht zu ertragende Sache sei.
Sein Name war in Amerika bekannt geworden. Und während des Wahlkampfes um das Präsidentenamt 1960 wurde die Haltung zu ihm und zu seiner Bewegung ein entscheidender Maßstab für beide Kandidaten, John F. Kennedy und Richard Nixon. Am 19. Oktober 1960 wurde Dr. King zusammen mit 52 anderen Negern in einem Kaufhaus in Atlanta verhaftet. Die Demonstranten hatten sich geweigert, das Kaufhaus zu verlassen, ohne bedient worden zu sein. Ein Gericht ließ alle Verhafteten am folgenden Tage frei, mit Ausnahme Dr. Kings, den es zu 4 Monaten Zwangsarbeit verurteilte. Die Gouverneure der Südstaaten warnten Kennedy, sich mit Martin Luther King solidarisch zu erklären. Er werde sonst die Stimmen des Südens verlieren. Senator Kennedy zögerte jedoch nicht, Coretta King anzurufen, um ihr seine Anteilnahme zu bekunden. Sein Bruder Robert Kennedy setzte sich nachdrücklich für die Freilassung Dr. Kings ein, der in der Tat einige Tage später gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen wurde. Nixon schwieg. Viele Wahlbeobachter meinten später, dieses Schweigen habe den Kandidaten der Republikaner einige 100.000 Stimmen gekostet, die am Wahltag den Ausschlag für Kennedy gaben.
Unter der Präsidentschaft John F. Kennedys rüstete sich die Bewegung Dr. Kings für ihre härteste Probe: Birmingham. Über dieser großen Industriestadt im Staate Alabama lag der Rassenwahn im Sommer 1963 wie ein stickiger Hauch. Die Stadtverwaltung unter Eugene Conner, genannt Bull Conner, ignorierte die Urteile des obersten Bundesgerichts. Innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren hatte Birmingham 17 Bombenanschläge auf Kirchen und Wohnhäuser führender Persönlichkeiten der Negergemeinschaft erlebt. Die Südliche Christliche Führerschaftskonferenz, eine Organisation, deren Präsident Dr. King geworden war, beschloss, Birmingham zum Schauplatz eines sorgsam geplanten Feldzuges der Gewaltlosigkeit zu machen. Der Grundgedanke lautete: Boykott aller Geschäfte, die Negern den Zutritt zu den Drugstores verweigern. Überall im Lande begannen die Vorbereitungen. In New York gründete der Filmschauspieler Harry Belafonte ein Komitee, das Geldspenden sammelte. Am 3. April begann die Aktion. Demonstranten setzten sich in den Restauranträumen auf den Fußboden und ließen sich verhaften. 3 Tage später folgte die 2. Etappe mit einem Marsch auf das Rathaus. Von Tag zu Tag wurden die Gefängnisse voller. Schließlich verhaftete die Polizei Studenten und Schüler. Das rücksichtslose Vorgehen der Polizisten empörte die amerikanische Öffentlichkeit. Wieder einmal wurde Dr. King verhaftet. Und wieder zögerte Präsident Kennedy nicht, Dr. Kings Frau telefonisch seines Beistandes zu versichern. Die Regierung in Washington entsandte einen Vermittler, unter dessen Vorsitz weiße Geschäftsleute und Sprecher der Negerbevölkerung ein Abkommen aushandelten. Am 10. Mai 1963 hatte die Idee der Gewaltlosigkeit auch Birmingham bezwungen. Am Abend dieses Tages vereinigten sich Tausende von Negern in den Kirchen der Stadt. Martin Luther King verkündete das Ergebnis der Verhandlungen.
I am very happy to be able to announce that we have come today to the climax of a long struggle for justice.
Ich bin sehr froh, mitteilen zu können, dass wir heute den Höhepunkt unseres langen Kampfes für Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde in der Stadt Birmingham erreicht haben. Ich sage bewusst den Höhepunkt und nicht das Ende.
Es war auch noch nicht das Ende des Kampfes in Birmingham. Um Mitternacht des folgenden Tages explodierten Bomben. Eine vor dem Haus von Dr. Kings Bruder, der als Geistlicher in Birmingham wirkte.
Der Zeitpunkt für den Bombenanschlag war geschickt gewählt. Die Bars im Negerviertel schließen um Mitternacht und die Bomben explodierten gerade dann, als die Gäste die Lokale verließen. Tausende von Negern strömten auf die Straßen. Das Heulen von Polizeisirenen vermischte sich mit den Zornesrufen empörter Menschen.
Dr. Kings Bruder bemühte sich verzweifelt darum, die erregte Menschenmenge, die immer größer wurde, zu zerstreuen. Zum ersten Mal schien es, als würde der Aufruf zur Gewaltlosigkeit ungehört verhallen.
Nie werde ich das Telefongespräch vergessen, das ich von Atlanta aus mit meinem Bruder führte. Sein Haus war gerade zerstört worden. Ich hörte ihm zu, wie er den ausbrechenden Tumult und die katastrophale Lage in den Straßen der Stadt schilderte. Und plötzlich, während wir sprachen, hörte ich im Hintergrund ein mächtiges Anschwellen von herrlichem Gesang. Mitten in Schutt und Asche, bedroht von Verbrechern, Gewalt und Hass, sangen die Anhänger der Bewegung »We shall overcome«.
Präsident Kennedy sandte 3000 Soldaten nach Birmingham und kündigte an, dass er die Nationalgarde von Alabama seinem Kommando unterstellen werde. Ein Richterspruch entfernte Bull Connor aus seinem Amt. Langsam trat Ruhe ein.
Es hatte in Birmingham auf des Messers Schneide gestanden. Und zweifelnde Stimmen meldeten sich erneut zu Wort. War es nicht besser, Geduld zu üben? Wer konnte denn garantieren, dass die Politik der Gewaltlosigkeit nicht doch eines Tages in gewalttätigen Aufruhr umschlagen würde? Musste die aufgestaute Verzweiflung, Angst und Not nicht unabwendbar zu einer Explosion führen, die Amerika bis in seine Grundfesten erschütterte?
Dr. King antwortete in einer Fernsehsendung.
I think we can continue to carry on our struggle in the United States for racial justice without excessive violence. There may be.
Ich denke, wir können unser Ringen um die Gleichberechtigung der Rassen in den Vereinigten Staaten fortsetzen, ohne dass es zu maßlosen Ausschreitungen kommt. Hier und dort mag es zwar kleinere Zusammenstöße geben. Ich glaube aber nicht, dass unsere Bewegung zu größeren Konflikten führen wird. Denn sie ist gewaltlos und friedfertig. Sollte unsere Bewegung einige der weißen Extremisten zu Gewalttätigkeiten herausfordern, fühlen wir uns deshalb weder moralisch noch sonst wie verpflichtet, unsere legitimen verfassungsmäßigen Rechte und Forderungen nach Freiheit und Gerechtigkeit einzuschränken. Meiner Ansicht nach ist es die grundsätzliche Pflicht unserer Regierung und Gesellschaft, jeden zu schützen, dem die verfassungsmäßigen Rechte verweigert werden. Nichts verpflichtet uns, die Bemühungen um die in der Verfassung verankerten, gottgewollten Grundrechte einzustellen.
Haben Sie nicht davon gesprochen, dass Ihr Ziel eine soziale Revolution Amerikas sei? Die amerikanische Demokratie hat aus wohlerwogenen Gründen die Rechte der Zentralregierung in Washington gegenüber den einzelnen Bundesstaaten begrenzt. Wollen Sie das ändern, Dr. King?
Ich bin unbedingt Anhänger der amerikanischen Demokratie. Das Besondere an unserer Revolution sehe ich gerade darin, dass sich hier der amerikanische Neger erhebt und der Nation zuruft, den eigenen Idealen und Prinzipien treu zu sein. Im Gegensatz zu fast jeder anderen Revolution ist es nicht ihr Ziel, die Regierung zu stürzen. Die Regierung soll lediglich dazu veranlasst werden, sich in Wort und Tat an das zu halten, was in den heiligen Fundamenten unserer Nation verankert ist.
Sacred documents of this nation.
Glauben Sie, Dr. King, dass diese Ihre Überzeugung wirklich von der Masse der amerikanischen Neger geteilt wird? Ihre Gegner in den Südstaaten behaupten, die Negerbevölkerung sei durchaus zufrieden gewesen und erst durch die Agitation von ein paar Intellektuellen aufgeputscht worden.
I do feel that the struggle for equal rights in this country.
Ich bin fest überzeugt, dass unser Ringen um die rechtliche Gleichstellung von den Negermassen tatkräftig unterstützt wird. Unsere Bewegung wird nicht allein von ein paar Negerführern und Angehörigen des Mittelstandes getragen, sondern an ihr nehmen über 90% unserer Negerbevölkerung Anteil. Und sie haben auf verschiedene Art ihre Entschlossenheit bekundet, frei zu sein. Viele von ihnen haben bei Demonstrationen mitgemacht und alle jene Organisationen finanziell und moralisch unterstützt, die in vorderster Front unseres Ringens stehen. Aus allen Schichten der Negerbevölkerung ist uns Hilfe zuteil geworden.
Und die weiße Bevölkerung Amerikas, Dr. King? Vorurteile und Rassenwahn pflanzen sich wie ein Erdübel fort. Ihre Gegner drohen, Gesetz und Richterspruch zu leugnen. Seit Sie nach Montgomery kamen, ist mehr als ein Jahrzehnt verflossen. Sind Sie noch immer hoffnungsvoll, Dr. King?
I do feel that the vast majority of white Americans will eventually...
Ich bin überzeugt, dass die große Mehrheit der weißen Amerikaner schließlich die Integration akzeptiert und sich darüber hinaus voll zu jenem Gesellschaftsideal bekennen wird, wonach alle Menschen brüderlich zusammenleben und Würde und Werte des Mitmenschen achten können. Das wird nicht schon morgen sein, sondern seine Zeit brauchen. Denn Integration bedeutet mehr als nur Gleichberechtigung der Rassen. Zunächst müssen wir die juristischen Rassenschranken aus dem Wege räumen und ein wirklich gleichberechtigtes Amerika schaffen. Dann wird noch ein Weilchen vergehen bis zur echten Integration. Das heißt, bis man sich gegenseitig akzeptiert und den Neger nach seinem Charakter und persönlichen Wert beurteilt, statt nach seiner Hautfarbe. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, denn unsere Nation besitzt die Kraft und den guten Willen, das Problem zu lösen. In nicht allzu ferner Zukunft wird es uns möglich sein, in einer Atmosphäre von Friedfertigkeit, Ordnung und Brüderlichkeit zu leben. Das erst wird das große Amerika sein, zu dem wir aufgerufen sind.
Live in this kind of peaceful, orderly, brotherly climate, and I think this will be the great America that we are called to be.
Martin Luther King sprach diese Worte im Jahre 1964. Es war das Jahr seines größten Erfolges. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time proklamierte ihn zum Mann des Jahres und das norwegische Parlament verlieh ihm die höchste Auszeichnung, die es zu vergeben hat, den Friedensnobelpreis. Im Juni jenes Jahres 1964 verabschiedete der Senat der Vereinigten Staaten von Amerika nach 83-tägiger Debatte gegen erbitterten Widerstand der Südstaatler mit 73 gegen 27 Stimmen das Bürgerrechtsgesetz, das Präsident John F. Kennedy ein Jahr zuvor dem Kongress vorgeschlagen hatte. Das Gesetz bestätigte die Forderungen der Teilnehmer des Marsches auf Washington. Aufhebung jeglicher Diskriminierung in Hotels, Restaurants, Geschäften und Vergnügungsstätten, strafrechtliche Ahndung aller Verstöße gegen die Integration von Schulen und öffentlichen Einrichtungen, Verbot jeder Benachteiligung farbiger Bürger in Arbeit und Berufstätigkeit, Wahlrecht für jedermann, der eine 6-jährige Schulausbildung nachweisen kann. Martin Luther King stand neben Präsident Johnson, als dieser am 2. Juli 1964 im Weißen Haus das Bürgerrechtsgesetz unterzeichnete.
My fellow Americans, I am about to sign into law the Civil Rights Act of 1964. I want to take this occasion to talk to you about what that law means.
Meine amerikanischen Mitbürger, ich bin im Begriff, dem Gesetz von 1964 über die bürgerlichen Rechte durch meine Unterschrift Rechtskraft zu geben. Ich möchte aus diesem Anlass zu Ihnen sprechen, um Ihnen zu sagen, was dieses Gesetz für jeden Amerikaner bedeutet. Nun ist unsere Generation von Amerikanern aufgerufen, den nie endenden Kampf um Gerechtigkeit innerhalb unserer eigenen Landesgrenzen fortzusetzen. Wir glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Und doch wird vielen die Gleichbehandlung verweigert. Wir glauben, dass alle Menschen gewisse unveräußerliche Rechte haben. Und doch bleiben vielen Amerikanern diese Rechte vorenthalten. Wir glauben, dass alle Menschen Anspruch auf die Segnungen der Freiheit haben. Und doch werden ständig Millionen dieser Segnungen beraubt. Nicht wegen irgendeines Verschuldens, sondern wegen der Farbe ihrer Haut. Die Ursachen dafür gründen tief in Geschichte und Überlieferung und in der Menschennatur. Wir können ohne Bitterkeit und Hass verstehen, wie es dazu kam. Aber es muss damit ein Ende haben. Unsere Verfassung, das Fundament unserer Republik, verbietet es. Die Prinzipien unserer Freiheit verbieten es. Die Moral verbietet es. Und das Gesetz, das ich nun an diesem Abend unterzeichnen werde, verbietet es.
Es war ein weiter Weg von der Baptistenkirche in der Dexter Avenue in Montgomery bis zu dieser Begegnung mit dem Präsidenten im Weißen Haus. Dr. King, seine Freunde und Millionen amerikanischer Bürger wussten, dass noch Jahre der Mühsal, der Gefährdung und des Kampfes vor ihnen lagen. Das Gesetz war gesiegelt. Nun hieß es, die Wirklichkeit dem Gesetze nachzubilden.
Deutschlandradio Retro.